Wer von euch war in irgendeinem Land als Ausländer? Bitte Hand hoch. Ich meine jetzt nicht als Touri. Als Touri sind wir immer sehr selbstsicher. Wir gehen in Italien, in Café, sagen zu einem Kellner, un cappuccino per favore, und wir denken, dass er so glücklich sein soll, dass er kein Taschengeld mehr braucht. Wirklich, als Touri denken wir, wir kommen mit ein paar Sätze durch. Ich war nicht die Ausnahme, als ich mal eine missionarische Praktikum in Bibelschulezeit in Frankreich gemacht habe. Das war so ein Einsatz. Ich habe gedacht, irgendwas muss ich Französisch lernen, so paar Sätze. Und ich habe, weil mir irgendwas Normales war langweilig zu lernen, ich habe gelernt, wie es auf Französisch wird, ich habe keine Wahl und ich bin nicht dumm. Und dann in Frankreich haben wir Aufgaben bekommen, also ein Flyer, Traktaten für die Gemeinde zu verteilen. Und der Leiter hat gesagt, Sie brauchen nicht sehr viel sagen, sagen Sie einfach, was Sie können. Und ich habe das genutzt. Ich stand so mit meinem Flyer und ich habe zu Menschen gesagt, ich habe keine Wahl, ich bin nicht dumm, ich habe keine Wahl. Ratet, welcher Stapel von wem, also welcher Stapel als erster weggegangen ist, natürlich meine, ne? Und ich dachte, ich kann in Frankreich überleben. Aber das meine ich nicht. Ich meine wirklich als Ausländer, wo man wirklich in ein Land kommt, zu leben. Und da, ich verrate euch, wenn ihr das nicht gemerkt habt, sonst, wir neigen dazu, wenn die Menschen sprechen, dann denken wir, dass genauso denken sie. Und es ist normal. Ich war auch keine Ausnahme, als ich dann mal in Russland, in der Zeit, als ich da mich vorbereitet habe, auf mein erstes Mal nach Deutschland zu fahren, da hatten wir einen Typen aus Amerika, der bei uns in WG gewohnt hat, der ein Bibelschullehrer war, bestimmt ein sehr intelligenter Mann, aber alles, was ich von ihm verstanden habe, in Russisch könnte er nur sagen, Scheiße und Hund. Weil anscheinend die Hundenhaufen in unserer Stadt hatten so beeindruckt, dass er das in Russisch gelernt hat. Auf jeden Fall, ich hatte gar kein Interesse, irgendwie zu seinem Unterricht zu gehen, weil ich von ihm nichts erwartet habe. Ich habe gedacht, wenn er so alles, was er sagen kann, ist das, welcher Bibelschulunterricht kann er dann liefern. Dass er dann mit Übersetzerin gesprochen hat, hat mich nicht, meine Entscheidung nicht verändert. Und dann komme ich nach Deutschland mit meinem Grundstufe in Goethe-Institut. Ich komme in eine Bibelschule und das war sehr konservative Bibelschule. Ich muss Ihnen euch sagen, Entschuldigung, ich verwechsel immer euch und Ihnen. Ich bin immer noch Ausländerin. Das war sehr konservative Bibelschule. Damit ihr versteht, in dem Jahr, bevor ich gekommen bin in diese Bibelschule, es wurde den Frauen erlaubt, Hosen zu tragen. Also, und ich war noch konservativer. Ich stand im Gottesdienst, ich habe alle angeguckt und ich habe gedacht, ich entscheide mich trotzdem zum Gottesdienst Rock anzuziehen, weil ich bin doch viel frommer als die anderen. Gott muss das doch so bei mir wahrnehmen, dass ich, und das ist immer gefährlich. Wenn wir anfangen zu denken, wir sind irgendwie besser als alle anderen, geistlicher, cooler, dann entsteht so eine doofe Energie. Wir brauchen sehr viel Energie zum Schimpfen, zu sich beschweren, zu über andere schlecht reden. Es nimmt sehr viel Kraft. Und vor allem grundsätzlich, es bleibt nicht, also von anderen Menschen nicht ungeahnt. Also am Ende ist es erfahren, ne? Am Ende kommt dazu, dass der Mensch, der denkt, dass er besser ist als die andere, dass er sich verbietet und andere Menschen distanzieren sich von ihm. Und als ich gekommen bin nach Deutschland, habe ich sehr viel geschimpft über die Deutschen. Und über das Ganze und dass niemand sich für mich kümmert und meine Klasse kümmert sich nicht um mich und ich war total arm dran. Und was ich probiert habe, die Witze auswendig zu lernen. Es gab so ein Buch von Arno Backhaus, vielleicht kennt ihr den, das ist so ein cooler Typ, der damals, also jetzt der ist schon älter, aber damals in der Zeit, der war als Prediger und cool drauf, interessanten Sachen, also und da hat so ein paar Bücher herausgegeben mit Witzen. Und ich habe die auswendig gelernt, aber immer wieder, wenn ich einen Witz sagen wollte, war das schon Thema vorbei. Und es hat sich so in einem Jahr gesteigert, mein sich schlecht fühlen, dass der Schulleiter hat mir gesagt, dass die anderen Menschen haben sich schon beschwert, dass ich negative Atmosphäre verbreite. So, und dann gab es eine Party in der Bibelschule. Diese Party hieß Pietistenparty. Für Menschen, die nicht wissen, was das bedeutet, also Bibelschule, alles fromm, deswegen die Partys sollen auch fromm sein, aber Pietistenzeit in der Christentum ist eine besondere Zeit in Kirchengeschichte, wo von einer Seite Erweckung gekommen ist ins Land, von anderer Seite waren die Leute sehr, sehr bieder, also konservativ da in der Zeit. Die Frauen haben alle lange Röcke, gleiche Frisuren und so musste man zu dieser Party kommen. Und dann kommen ein paar Mädels auf mich zu und sagen, Nina, gib uns etwas von deinen Klamotten. Deine Klamotten sind alle konservativ. Also egal, was du uns gibst, das passt zur Party. Und ich habe gedacht, scheiße, wenn ich jetzt etwas nicht ändere, habe ich verloren. Und dann habe ich gedacht, gut, was kann ich jetzt machen? Entweder kann ich noch mehr mich ärgern, noch mehr über die anderen und noch mehr mich verbittern oder ich kann etwas verändern. Und in diesem Moment habe ich entschieden, ein Cowboy zu sein. Ich hab einen langen Rock, ein Ledergürtel, zwei Pistolen ausgeliehen und so eine Pistole, die mit Rauch schießen. So, die machen so und macht so ein bisschen so. Und dann geh ich so zur Party. Ich weiß noch, ich stehe vor der Tür und ich habe Hosen voll, weil ich gedacht habe, also ihr könnt sich vorstellen, wie man sich da fühlte, wenn man mit so einem Outfit zu so einer Pietistenparty kommt. Vielleicht so ein bisschen wie Bridget Jones im Film, als sie mit diesem Playboy-Haschen-Kostüm zu Begräbnis oder so irgendwie. Sowas Ähnliches, ne? Und ich komme rein, ich habe das Gefühl, ich fall um von Aufregung und alle gucken mich an und sagen, Nina, du verstehst, du passt überhaupt nicht. Und tatsächlich, hier habe ich überhaupt nicht gepasst und das war richtig nicht gepasst, ne? Und je weiter, ich habe so probiert, mich irgendwie wieder Atem zu finden. Und dann gab es einen Prediger, der auch Teil der Party war, der sehr lange gepredigt hat. Hoffentlich nicht wie ich heute. Also so lange, dass es einfach, das war schon eine Stunde. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt etwas nicht mache, ich kann doch alle retten. Und ich habe aus meiner Pistole geschossen. Und als die ganze Schule sich umgedreht hat, habe ich gesagt, Entschuldigung, bei uns im Wilden Osten machen wir immer das, damit die Menschen im Gottesdienst nicht einschlafen. Und seit diesem Tag, als ob dieses Jahr mit meiner Isolation, mit meiner Verbitterung, mit dem, dass die Menschen mich komisch fanden, als ob alles gar nicht mehr gab. Ich bin aufgestanden nächsten Tag und ich habe gedacht, ich bin angenommen. Ich hatte plötzlich habe ich das so genossen. Das war so unglaubliche Wende. Alles, was du ein Jahr kaputt gemacht hast, war auf einmal plötzlich weg. Und das ist ein von zwei Erlebnissen in der Bibelschulzeit, von denen ich am meisten profitiert habe. Zweite Erlebnis war, diese Angenommensein hat mich so süchtig gemacht, dass ich in der nächsten Zeit schon immer, ich habe immer gedacht, ich muss Witze erzählen, ich muss immer gut drauf sein, weil die Menschen haben das erwartet. Und irgendwann könnte ich nicht anders. Das hat mich so gestresst. Und an einem Abend gab große Veranstaltung und Arno Backhaus, der Typ, seine Witze habe ich doch gelernt, ne, kommt musste diese Veranstaltung, also hat das gemacht. Und ich, wieder mit vollen Hosen voll, komm, nicht echt, aber so fast, ich komme auf ihn zu und ich habe ihn gefragt, Entschuldigung, kann ich Sie was fragen? ist das doch so stressig, so zu leben wie sie, wenn die Menschen von ihnen erwarten, dass sie immer Witze erzählen. Der hat mich angeguckt und hat gesagt, darf ich für dich beten? Und dann hat er auf mich gebetet, für mich gebetet, mitten in der ganzen Veranstaltungsraum. Er hat gebetet, Gott, hilf bitte Nina, echt zu sein. Und das sind die zwei größten Erlebnisse, die ich in Bibelschulzeit hatte. Und ich glaube, die haben mich am meisten geprägt. Die haben mich geprägt von mir. Also ich kann etwas verändern. Ich muss nicht mega groß etwas leisten, aber manchmal ein Schritt, eine Entscheidung, etwas Kleines verändert das, wie du dich fühlst, wie Menschen mit dir umgehen, verändern ganze Zukunft. Und Bibelvers, was ich heute mitgebracht habe, ist Losung von diesem Jahr. Also wer nicht kennt, es gibt in der evangelischen Kirche so eine Tradition, ein Bibelvers für ein Jahr, die ziehen das raus irgendwie, Bingo. Und diesen Vers heißt, steht in Markus Evangelium 9, Vers 24. Und es heißt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Damit ihr besser versteht, zu welcher Geschichte das gehört, muss ich euch ein bisschen Vorgeschichte erzählen. Also in Markus Evangelium Kapitel 9 ging es vorher darum, dass Jesus mit seinen zwei Jüngern eine besondere Zeit haben wollten. Die gingen auf einen Berg und dort haben sie was total Geiles erlebt. Sie haben, das heißt Verklärung. Da ist plötzlich Gottes Geist gekommen, zwei Propheten von früher, irgendwas total Krasses, eine Gottes Gegenwart. Und sie haben erlebt, was total Besonderes, die zwei Jünger, und waren total balla von dem Ganzen und voll angetan. Und sie haben zu Jesus gesagt, Jesus, lass uns doch hier bleiben, es ist so voll cool hier. Und sie sind noch immer noch von dem Ganzen angetan, gehen runter vom Berg und dann sehen sie eine Menschenmenge, die streitet. Der Schriftgelehrte, die restliche Jünger. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein Gefühl ist, wenn ich so total gottzentriert, geistlich nach einer tollen Begegnung nach Hause komme und ich denke so, wow, ich bin Ruhe in mir selbst. Und da sind meine zwei Kinder und ein sagt, die hat mich geschubst. Und der andere, nein, die hat angefangen. Und du denkst, nein, das möchte ich ja gar nicht jetzt hören. Lass mich bitte in Ruhe. Ich bin jetzt ich bin jetzt verklärt. So. Kann sein, dass das ein ähnliches Gefühl war für Jesus, weil er gesagt hat, auch etwas Ähnliches wie, oh Mann, wie lange noch das Ganze, ey. Weil, die sind auf ihn zugekommen und haben gesagt, ja, da gibt es jetzt einen Mann mit dem Sohn. Der Sohn ist krank und er wollte, dass, also der Mann hat gesagt, ich wollte, dass deine Jünger den heilen, aber die können nicht. Und das Ganze und Schriftgelehrter irgendwas immer mit dem, was sie immer zu sagen haben. Und dann sagt der Papa von dem Jungen zu Jesus, ach, hab Erbarmen mit uns. Wenn du kannst, hilf uns. Und Jesus antwortet sehr interessant. Was meinst du damit, wenn ich kann? Es ist alles möglich für jemanden, der glaubt. Und dann sagt der Papa, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann passiert Wunder. Und ich glaube, hier ist etwas ganz Wichtiges in dieser Geschichte. Wenn ich auf mich, auf meine Lebenssituation als Mama das projiziere und ich denke, wo ist dieser Unterschied von dem ersten Teil? Habt ihr gemerkt, dass die Perspektive sich gewendet hat? Zwischen dem, wie der Typ am Anfang mit Jesus gesprochen hat und danach. Also, um zu erklären, wenn meine Kinder am Samstag zu mir kommen und sagen, Mama, kannst du uns anziehen? wir sind dann, weiß ich nicht, zu Philipp eingeladen. Ich sag auch sowas Ähnliches wie, wieso sagst du, dass ich kann? Also dein Glaube soll dir helfen. Nein, nein, nicht so, aber auf jeden Fall, ich merke, dass es ein großer Unterschied ist, wenn dir auf mich zu kommen und sagen, kannst du uns helfen, kannst du uns anziehen? Und ich weiß, dass am Samstag, wo ich keine eigene Motivation habe, dass ich nie zur Arbeit muss, ich muss die nie irgendwo bringen, um irgendwie einfach jetzt sie anzuziehen, bedeutet für mich Fähigkeiten in Jagen zu bringen, weil ich muss die zuerst fangen. Dann muss ich irgendwie verschiedene Leiterfähigkeiten, Überzeugung, sonst was anbringen, damit ich sie am Ende anziehe. Und darauf habe ich keinen Bock. Und das ist Unterschied, wenn die Kinder sagen, Mama, guck mal, ich habe da mein Pulli, kannst du mir helfen, das anzuziehen, und bemühen sich, und kannst du mir da helfen, so ein bisschen da etwas, und du merkst, dass du so überwältigt bist, dass du den Pulli anziehst und sogar den rechten Socken. Und es ist ein großer Unterschied, als ob jemand zu dir kommt und sagst, kannst du, mach mal bitte, oder ich bin selber dabei, ich bin da. Ich mache selber meine Schritte, ich übernehme die Verantwortung, kannst du mich dabei unterstützen? Und ich glaube, in dieser Geschichte, genau diese Wende, was da passiert ist, warum eigentlich diese Wunder überhaupt möglich war, ist genau deswegen passiert, weil diese Wende, dieser Perspektivenwechsel passiert ist. Und es gibt in Psychologie so ein Werkzeug, heißt in Russisch, ich probiere das zu übersetzen, Dreieck von Karpmann, der beschreibt ein System. Ich nenne das eine Opferland, Opfermentalität. Vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Was denkt ihr, was ist das eine Opfermentalität? Gibt es eine Idee dazu? Hilflosigkeit, Opfermentalität. Ich werde ungerecht behandelt. Bitte? Genau, Selbstmitleid. Also diesen Dreieck, interessanterweise, was ich nenne Opferland, besteht nicht nur aus Opfer. Der besteht aus Opfer, Retter und Täter. Und spannenderweise, ein Mensch, der in diesem Opferland bleibt, der wechselt manchmal die Rollen. Und oft, dieser Mensch kann parallel in drei Rollen sein. Zum Beispiel meine Patienten in der Klinik, die Probleme mit Alkohol haben, die sagen, ja, ich trinke, weil oft jemand mir weh tut. Ich bin Opfer. Parallel, wenn ich trinke, ich weiß, dass meine Familie darunter leidet. Ich bin Täter. Und parallel, für etwas, für meinen Chef gebe ich und ich kloppe Überstunde und ich gebe alles. Ich bin am Ende der Retter der Firma zum Beispiel. Ne, so. Oder etwas Ähnliches, wo die Mutter darunter leidet, dass der Papa, der Ehemann, keine Zeit hat, zu viel arbeitet, ist die Opfer. Parallel rettet sie und zieht ganze Familie und probiert alles auszubalancieren und damit ist die Retter. Parallel wird sie dann zu Täter, weil sie ihre ganze Bedürfnisse von Partnerschaft auf ihre Kinder projiziert, sucht die Nähe, die dann zu Partner braucht, zu den Kindern und missbraucht die Kinder emotional. Also das ist eine Sache, was diese Opferland beschreibt. Und das bedeutet, hey, wenn vielleicht könnt ihr euch vorstellen, nur diese Beziehung zwischen Retter und einem Opfer. Wenn wir eine Verantwortung als einen Ball sehen, wer hat die Verantwortung? Retter oder Opfer? Gibt es eine Idee? In dieser Situation, wenn diese Beziehung ist Retter und Opfer in diesem Opferland, Wer hat Verantwortung, dass es geholfen wird? Dass es wirklich weitergeht? Der Retter. Wenn er nicht rettet, dann Opfer, die kann nicht, klar, wenn der war nicht für mich da, deswegen ist er so jetzt, ne? Und das ist etwas, was Opferland nenne. Und ich bitte euch nochmal, sich bewusst zu machen, wenn du in deinen Beziehungen Retter spielst für jemanden anderen und Verantwortung trägst für sein Leben, dann tust du ihm nicht Gutes. Dann bleibt er Opfer. Ne? So, dann trägst du Verantwortung für jemanden anderen. Und normalerweise, wenn ich zu sehr für anderen Verantwortung trage, in anderen Bereichen kann ich nicht für mich tragen. Also ich werde automatisch zu Opfer. Okay, und es gibt aber ein anderes Land, was ich mir immer wünsche, und das hilft mir selber, immer wieder zu merken, okay, bin ich wirklich, in welchem Land bin ich? Ich glaube, diese Sache, weiß ich nicht genau, woher aus Psychologie das kommt, auf jeden Fall darüber schreibt Dennis Hilk in seinem Buch, kann sein, dass er irgendwo das genommen hat, kann sein, dass er selber entdeckt hat. Dieses anderes Land, Land der Freiheit, in diesem Land, wenn du aus deinem Opferland auswanderst, wird aus Opfer ein Überwinder. Aus dem Retter wird ein Ermutiger. Aus dem Täter wird ein Pionier, jemand, der seine Energie für etwas einsetzt, was Cooles nach vorne. Aber das Wichtigste für mich ist jetzt diese Beziehung Opfer-Retter. Guckt mal nochmal. Opfer-Retter. Die Verantwortung hat wer? Retter. Überwinder, Ermutiger. Wer hat die Verantwortung? Überwinder. Genau. Und das ist der große Unterschied. Und ich glaube, dass Jesus keinen Bock hat auf Opferland. Zwar nennen wir ihn gern Retter und der hat uns gerettet, aber der ist jemand, der nicht unsere Probleme ohne uns lösen möchte. Der schenkt uns und gibt uns und sagt, okay, ich gebe dir die Kraft. Ich bin für dich da, aber es muss etwas bei dir passieren. Ich möchte, dass du wechselst. Ich möchte, dass du aus diesem Land, aus Opferland aussteigst, auswanderst. Und genau das passiert in diesem Vers. Der Mann, der zuerst zu Jesus kommt, der sagt, ach, hilf mir, hab Mitleid mit uns. Hilf uns, wenn du kannst. Und Jesus merkt, scheiße, der wird in diesem Land bleiben, wenn er jetzt nicht entscheidet, auszuwandern. Und dann sagt er, wieso, wenn ich kann? Alles ist möglich für den glaubt. Und dann sagt der Mann, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann erkennt der Mann, hey, ich bin bereit, das zu geben, was ich kann. Und das ist genug. Und für Jesus ist das genug. Er gibt den Rest. Für ihn ist nur wichtig, dass ich entscheide zu sagen, hey, ich gebe einen kleinen Schritt. Ich tue das, ich entscheide mich zu glauben. In der Situation entscheidet er zu glauben, obwohl seine Zweifel so groß ist. Aber Jesus braucht von uns gar nicht, dass wir 100% liefern. Er möchte nicht, dass wir perfekt sind. Er wie guter Papa, wenn der Sohn auf Fahrrad, weiß ich nicht, spart und sagt, ich hab schon Drittel oder 10%, dann gibt er den Rest. Und der Junge sagt, oh, ich habe mir auf Fahrrad gespart, ich habe jetzt ein Fahrrad. Der Papa hat 90%, ne? Gegeben. Und genauso für Gott, der macht das gern. Aber der möchte, dass wir aussteigen aus dem Opferland. Der möchte, dass wir merken, wir haben etwas, was unser Leben verändern kann. Diesen kleinen Schritt. Und der Papa sagt, ich glaube, ich hilf meinem Unglauben. Ich möchte, ich sehe, ich weiß, ich habe so viel Zweifel, aber ich konzentriere mich darauf nicht. Ich gucke mal auf das, was ich habe. Und ich glaube, das ist mega, mega große Herausforderung. Und es ist das, was Jesus möchte. Und ich frage dich heute, was ist deine Herausforderung in deinem Glauben? Weil ich glaube, das Größte ist, was in unseren Problemen, in unseren Sachen, was uns so beschäftigt, zuerst überhaupt Entscheidung zu glauben, dass Gott da drin ist und dass Gott mich durchführt und das führt und dass er die Lösung hat. Und wenn ich das schon dabei bin, zu sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben, dann bin ich schon auf der Seite, die viel Kreativität, viel Ideen, viel Lösungen bringt, als wenn ich da bin und ich denke, wenn niemand hilft, wenn ihr alle so böse und doof seid, ist mein Leben nur so, weil ihr so seid. Ne? Und ich frage euch, hey, was ist heute deine Herausforderung im Glauben? Vielleicht ist das in deiner Ehe, wo du sagst, hey, ich habe schon länger aufgegeben und es wird nichts Gutes. Vielleicht ist das einfach etwas mit dir selbst, wo du sagst, hey, ich habe schon so oft probiert, ich habe so viel gekämpft und ich merke, es hilft nichts. Ich weiß nicht, wo du heute stehst. Aber wenn du diesen Schritt machst, dann wirst du praktisch. Und es gibt so viele coole Sachen, wo du dich entscheidest, was ist mein nächster Challenge grundsätzlich in diesem Jahr? Ich habe überlegt, ich würde sehr gern nächstes Jahr, dass meine Familie am Weihnachten nicht nur unter sich bleibt, sondern dass wir jemanden einladen können. Das ist für mich Challenge, aber ich weiß, dass das nur dann möglich wird, wenn meine Kinder in dem Jahr genug echte Aufmerksamkeit kriegen, echtes Familienleben von mir. Das bedeutet nicht rund um der Uhr 24 Stunden, sondern dass diesen Momenten von Begegnung gibt, anstatt die Zeit der Betreuung. Und ich weiß nicht, was dein Challenge ist. Zum Beispiel vor kurzem ist zu mir ein Patient gekommen und hat gesagt, Frau Schäfer, die eine Mitarbeiterin aus Medizin finde ich total doof, die hat irgendwie hatte mich beleidigt und jetzt probiere ich die ganze Zeit, ihr zu entwischen. Ich möchte gar nicht dahin gehen. Und ich habe gesagt, hey, das ist bestimmt so schwer, die ganze Zeit einem Menschen aus dem Weg gehen. Möchtest du nicht mit ihr reden? Nein. Was bringt das? Und dann habe ich gefragt, ist es doch, so viel wie ich sie kenne, das ist doch immer das Problem, ne? So bei Arbeitsstelle, sie möchten jetzt gerade kündigen, weil der Chef so doof ist und sie haben mit dem nie gesprochen. Der hat gesagt, nee, ich gehe lieber nach Hause. Ich habe gesagt, hey, Sie können nach Hause gehen, aber jetzt biete ich Ihnen eine Möglichkeit, ich begleite Sie bei diesem Gespräch und es gibt eine Möglichkeit, eine kleine Herausforderung. Wenn Sie das schaffen, haben Sie vielleicht was entdeckt. Schlecht kann immer gehen, ne? Schlechter wird es schon nicht. Und dann, dieses Gespräch hat so viel bei ihm bewegt, dann hat er mit diesen Mitarbeiterin gesprochen, dann haben sie gelacht zusammen. Und dann hat er mir gesagt, danke Frau Schäfer, jetzt merke ich, dass das weg ist. Das war sein Challenge. Das war seine Herausforderung. Vielleicht in der ganzen Problem, wo du jetzt gerade stehst und denkst, Scheiße, alles ist so schlimm, ich werde hier nie rauskommen. Ich merke, ich bin voll ein Opfer vom Ganzen. Aber wenn du sagst, hey, Gott, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ich entscheide mich für diese Situation zu glauben, dass du durch mich was machst, dass du mich befreist, dass du etwas wenden kannst und dann ganz konkrete Situationen nimmst, indem du sagst, nein, du brauchst keine 100%, du brauchst nicht jetzt mega viel verändern, nur kleine Situationen, wo du sagst, hey Gott, mit deiner Hilfe möchte ich jetzt diese Herausforderung annehmen. Und Wolfgang hat am Sonntag gesprochen über Prioritäten setzen. Wir neigen oft, entweder zu allem Ja zu sagen, dann sind wir überfordert, dann sagen wir zu allem Nein, was auch manchmal nicht besser ist. Aber der hat gesagt in der Predigt, hey, das wäre ganz cool, wenn wir Gott mit Gott abklären jeden Tag, was unsere Prioritäten sind. Dann sind wir wirklich frei und entscheiden uns für etwas. Ist das vielleicht eine Herausforderung, was Gott von dir möchte? Und ich wünsche uns einfach viel Kreativität, aber das in dem anderen Land. Ne, so. Aber das Erste, ich wünsche uns, dass wir in jeder Situation uns immer wieder fragen, wo bin ich jetzt? Bin ich immer noch im Opferland? Spiele ich jetzt die Rolle vom Opfer oder vom Retter? Oder was brauche ich, um auszuwandern? Wer hat die Verantwortung? Ich bete noch. Gott, ich danke dir, dass dass du von uns nie irgendwie Perfektionismus erwartest. Aber auch parallel, dass du uns nicht erlaubst, dich in ein System zu pressen, wo wir sagen, wenn Gott nicht gemacht hast, dann irgendwie bin ich, deswegen geht mir so schlecht, weil nicht Gott, nicht anderen sich für mich gekümmert haben. Ich danke dir, dass du uns herausforderst, Opferland zu verlassen. Und ich danke dir, dass du uns befähigst und du bereit bist und sagst, hey, ich bin da, mach nur einen Schritt und ich gebe den Rest. Geh Schritt in deine Schwäche und ich befähige dich mit meiner Stärke. Amen.